Wir machen weiter mit Jona. Habe ich euch ja angekündigt, dass ich da 6 Predigten drüber halten werde. Heute die 3. Mal sehen, wann 4, 5, 6 kommt. Heide, das klang ja so ein bisschen so, dass der Udo uns nochmal eine Predigt. Ich wollte einfach mal nach dem Rechten schauen hier und deshalb bin ich heute wieder hier. Ja, ja. Und an der See habe ich mich erkältet. Über diesen Abschnitt aus dem Jona-Buch habe ich schon in der Bibelstunde mit den Anwesenden nachgedacht. Aber ich dachte, weil es ja eine Reihe ist, wollen wir nicht hier den großen Teil ausschließen, sondern ich werde diese Gedanken hier noch einmal mit uns bewegen. Jona, das ist die Geschichte von dem einen Kerl, der denkt, er kann aus der Nähe Gottes entfliehen, und zwar dahin, wo es am schönsten ist. Und siehe da, Gott stoppt ihn auf dieser Reise und ruft ihn nach Ninive, an den Ort, wo Gott ist, und hilft ihm so ein bisschen beim Umkehren. Und wir steigen in diese Geschichte ein mit Kapitel 2. Und zuerst möchte ich noch einmal beten. Wenn wir jetzt diese Geschichte lesen und bedenken, lieber Vater, dann berührt sie uns an verschiedenen Stellen unseres Lebens, die uns einiges abfordern. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns selber in dieser Geschichte und auch in der Person des Jona zu entdecken. Dass wir nicht nur etwas über einen anderen hören heute, sondern etwas über uns. So hilf uns, unter die Oberfläche zu kommen. Und gib uns Verständnis auch über die Tiefe dieses Textes. Wir danken dir für deine Gegenwart, aus der wir niemals fliehen können. Und wenn wir es versuchen, bleiben wir doch in ihr. Und da, wo wir selber Sturm und Wellen in unserem Leben empfinden, da hilf uns darin, dich und das unendliche Leben zu sehen und zu finden. Amen. Jona, Kapitel 2, ab Vers 1. Jona ist gerade über Bord geflogen, ja? Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. An dieser Stelle möchte ich einfach mal kurz unterbrechen. Es sind nämlich bestimmt hier jetzt auch gleich einige Menschen da, die, wenn sie wirklich zugehört haben, was ich eben vorgelesen habe, sagen, halt, stopp, jetzt mal ernsthaft. Muss ich das glauben? Hier wird jemand von einem Fisch geschluckt. Muss ich das auch schlucken? Wir haben doch das Jahr 2014. Jetzt mal im Ernst, niemand wird von einem Fisch geschluckt und überlebt das. Wird so gefragt? Ich denke, dass schon sofort bei dieser Geschichte Leute wach sind, die sagen, auch etwas weiter gefasst, das ist doch das Problem mit dem christlichen Glauben. Es hat so viele angestaubte Geschichten. Und es sind bestimmt auch jetzt gleich einige Menschen hier, die da sagen, oh ja, 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 ja. Das ist passiert, aber natürlich vor langer, langer Zeit. Und sofort ist dann auch der Gedanke da, ja, das muss buchstäblich so geschehen sein, denn es steht ja in der Bibel geschrieben. Und wenn ich das nicht glaube, dass das so geschehen ist, dann stelle ich ja den ganzen Wahrheitsgehalt der Bibel in Frage. Ja, wenn ich das nicht glaube, dann stürzt doch alles andere ein. Also muss ich, wie es hier steht, glauben und bestätigen. Als wir darüber in der Bibelstunde sprachen, sagte Günther Steinbach, er hätte mal jemand kennengelernt, der an dieser Stelle sagte, und wenn in der Bibel stehen würde, dass Jona einen Walfisch verschluckt hätte, müsste man das auch glauben. Sofort hat man bei dieser Geschichte 2 Lager und an beide möchte ich ein paar Sätze richten. Zuerst an die, die sagen, das kann ich nicht glauben oder wortwörtlich schlucken. Mag sein, dass in dieser Geschichte etwas steckt, das ich lernen soll, okay, das kann ein Gleichnis sein. Und dazu sage ich, ja, ist okay. Das kannst du tun. Kein Problem. Ich möchte nur etwas dabei ansprechen. Die Gefahr dieses Denken könnte Folgendes sein. Es kann von einer Weltsicht gesteuert sein, die dann sagt, nichts Übernatürliches kann geschehen. Und dann ist da auch kein Platz mehr für Gott. Diese Weltanschauung sagt, das Universum, das ist ein geschlossenes System und die einzigen Sachen, die hier passieren, das sind alles Sachen, die rational und kognitiv zu erklären und zu verstehen sind. Alles, was aus dieser Welt, auf dieser Welt geschieht, kann auf Materie zurückgeführt werden. Alles kann ohne Gott, ohne übernatürliche Dinge erklärt werden. Hier bei uns passieren nur Dinge, die wir mit Hirn und Verstand begreifen können. Und da will ich einmal zurückfragen, wie weit fasst du dann die Verneinung von übernatürlichen Dingen? Verneinst du alles Unerwartete und alles Unvorhersehbare, alles Übernatürliche? Ist das Universum für dich ein komplett voraussagbarer Komplex? Wenn das so ist, dann wirst du auch Gott niemals kennenlernen. Es ist möglich, an einer Vernunft festzuhalten und auch Dinge für möglich zu halten, die über den Verstand hinausgehen. Trau Gott in dieser Welt, in deinem Leben, Geheimnisse und Übernatürliches zu. Denn wer bist du, der du das ausschließen kannst? Und nun ein Wort an die, die hier am Buchstäblichen festhalten wollen. Manche von ihnen sagen, ja, natürlich gibt es Wunder, aber das tun sie dann aus einer voraufklärerischen Perspektive, aus der man dann auch überhaupt nicht willens ist, sich tiefere Gedanken zu machen oder Fragen zu stellen. Da wird einer vom Fisch geschluckt. Okay, das kann jedem von uns passieren. Deshalb gehe ich auch nicht so gerne an der Saale spazieren. Nun, du kannst selbstverständlich glauben und bestätigen mit deinem ganzen Herzen, dass da ein Mensch von einem Fisch geschluckt wird. Das kannst du glauben. Aber wenn das alles ist, wenn es nur darum geht, das an dieser Geschichte zu glauben, dann kannst du dabei etwas verfehlen. Nämlich das, was in dieser Geschichte mit dir zu tun hat und wie du durch diese Geschichte zu einer Person wirst, die in das Bild von Jesus verändert wird. So manche Glaubensrichtungen halten so am Wortwörtlichen fest, streiten bei solchen Geschichten nur darüber, ob man das glauben muss oder nicht. Und darin liegt eine Gefahr, dass der wichtige Punkt verpasst wird, der uns in dieser Geschichte berühren will und uns verändern will in das Bild Gottes. Jesus erzählt doch auch Gleichnisse, die nicht den Anspruch erheben, so geschehen zu sein. Und interessanterweise diskutieren wir nie darüber, ob es den verlorenen Sohn gab oder ob es ihn nicht gab. Und es geht darum, auch hier bei dieser Geschichte, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden. Und das muss unsere erste Frage sein. Wo bin ich da? Und es ist der Gottesgeist, der hier heilen will, bewegen will, herausfordern will, uns verändern will. Summe des Gesagten von mir, der Inhalt der Verkündigung ist immer wichtiger auch als die historischen Einzelheiten. So, Vorbemerkung zu Ende. Wie immer du nun in diese Geschichte einsteigst, der Erzähler berichtet uns von einem Kerl, der im Bauch eines Fisches endet. Und dem Fisch betet Jona nun und hört mal zu, was er sagt. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus den Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben und alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. So, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber Du bist mein Leben und hast es aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet zu dir kam zu deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dem Herrn Dank opfern, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus an Land. So viel, Kapitel 2. Geschichte zusammengefasst. Jona endet im Bauch des Fisches, da spricht er dieses lange Gebet und am Ende wird er von dem Fisch auf das trockene Land gespuckt. Nun, was hören wir da alles für uns? Erinnert ihr euch noch an Kapitel 1, das Ende von Vers 3? Da heißt es, Jona fährt nach Tarsis. Wie kommt er dahin? Oder will er dahin kommen? Mit einem Schiff. Genau. Und dann heißt es, er bezahlte den Fahrtpreis dafür. Er bezahlte den Fahrpreis. Das heißt, Jona war nicht unvermögend. Es gab nicht viele damals, die sich so eine Reise leisten konnten. Die Reise nach Tarsis. Es gibt Berechnungen, dass man für so eine Reise von Jonas Startpunkt bis zum Ende gut ein Jahr einzuplanen hätte, je nach Winden und Linien. Also im Mittelmeer wurde nur im Sommer gesegelt. Man konnte nie sicher sein in der Antike, wie lange so eine Schiffsreise dauert. Und was würdet ihr über einen denken, der sagt, ich habe eine Schiffspassage gebucht, auf der ich nichts tun muss und die nach je Witterung ein Jahr dauern kann, mit Vollverpflegung und Hängematte? Was würdet ihr über so einen denken, der euch das heute sagt, ich habe mal bei TUI mein Schiff 2 für ein Jahr eine Reise in die Karibik gebucht? Ihr würdet denken, der muss eine Menge Geld haben, oder? Der hat beim Kamelrennen irgendwie gewonnen. Einer, der sich das leisten kann, ist vermögend. Und der hat auch ganz andere Möglichkeiten. Der scheint finanziell recht unabhängig zu sein. Der kann sich's leisten, auszusteigen. Jona ist ein reicher Mann, so wird uns hier geschildert. Und so einer hat doch immer ganz andere Optionen noch im Leben. Wenn mir etwas nicht passt, boah, ich muss da nicht lang. Ich kann es mir auch anders machen. Ich muss das nicht tun. Ich kann auch ganz anders. Ich muss morgen nicht ins Büro. Ich kann auch anders. So unabhängig zu sein, das wünschen wir uns doch alle, oder? So einer war Jona, ein Mann, der über eine Menge von Möglichkeiten verfügte. Er kann im Grunde hingehen, wo er will. Tja, und ab Ende Kapitel 1 lesen wir, wie er dann über die Reling fliegt und in einem Fisch steckt. Und jetzt kann er nirgendwo mehr hingehen. Nicht mal seine letzte autonome Entscheidung, aus dem Leben scheiden zu wollen, gelang ihm. Hat nicht geklappt mit dem Sterben, Jona. Nicht mal das kannst du, Jona. Und jetzt sieht man ihn so richtig auf einem toten Gleis. Er ist so nicht tot und nicht am Leben. Man hat ihn irgendwie zwischengelagert im Bauch eines Fisches. Einer, der alle Möglichkeiten und alle Lebensalternativen hatte, der ist jetzt, ja, was ist er denn jetzt noch? Jetzt ist er nur noch Jona. Und auf nichts anderes kann er sich jetzt noch verlassen. Nur noch er selbst. Und so decken ein Sturm und ein Fisch auf, legen bloß, woraus dieser Mann besteht. Ein Sturm, ein Fisch lassen alles andere verschwinden. Und jetzt ist nur noch er da, nur noch Jona. Und als dann der Sturm aufzieht, wir haben das gelesen, handeln die Seeleute, sie werfen die Ladung über Bord. Ladung ist was sehr Wertvolles, deshalb wird sie ja transportiert. Ladung ist Reichtum. Und in der Mitte des Sturmes wird alles das, was wertvoll ist, was schwer wiegt, zu etwas, was das Leben gefährdet. Und es fliegt über Bord. Und in dem Moment verkehrt sich in dieser Geschichte der Wert der Dinge. Das, was vorher zu viel Wert hatte, sehr viel Wert hatte, wird plötzlich zur Gefahr. Der Sturm tut also einiges. Er verändert die Bedeutung von Dingen, die Wert haben. Wertgeschätztes wird plötzlich zur Bedrohung. Und auch der Sturm und der Fisch decken bei Jona etwas auf. Sie decken auf, wer er wirklich ist. Und jetzt kann er sich nicht mehr auf Reichtum zurückziehen, auf Optionen, auf Macht und damit irgendetwas ändern, was ihm nicht so zu Pass kommt. Er hat jetzt gebundene Hände, jetzt ist er nur noch Jona. Und das tun, ich gehe mal einen Schritt weiter, das tun Stürme und Fische auch in unserem Leben. Sie finden heraus, sie decken auf, was für eine Person wir letztlich sind, indem wir sehen, zu was für einer Person wir dann werden. Unser Charakter, unsere Integrität wird dann sichtbar bei Stürmen und großen Wellen und großen Fischen in unserem Leben. Ganz klar, ich wünsche niemandem einen Sturm oder einen Fisch in seinem Leben, der hervorbringt, wer er wirklich ist. Aber doch offenbaren sie sehr oft das Wesentliche und sie decken die Wahrheit auf. Sie zeigen uns, worum wir uns wirklich sorgen und was uns stresst. Sie zeigen auf welchem Grund unser Lebenshaus gebaut ist. Und nun passiert hier etwas Interessantes, das Gebet von Jona. Und ich möchte ein paar Verse auszugsweise darauf vorlesen. Hört noch einmal hin. Jona betet. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Du hörtest meine Stimme. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen und meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Frage. Als du das letzte Mal in einem Fisch stecktest, was hast du da gebetet? Als die Wellen hoch über dir zusammenschlugen, was hast du da gebetet? Wer hat da auch so schöne Sätze formuliert? Es gibt zwei Arten von Gebeten, im Groben. Die eine Art ist, Danke zu sagen Gott. Du isst und sagst Danke, du stehst morgens auf und nichts tut dir weh. Mein Lehrer sagte immer, wenn man 50 ist und morgens aufsteht und einem tut nichts weh, dann weiß man, es ist beim Herrn. Ja, also Dankgebet. Das Gebet heißt, ich bin dankbar. Und dann gibt es was anderes. Das Gebet ist das Gebet um Hilfe. Gott, ich bin gefangen, das stinkt hier gewaltig. Das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Ich muss hier raus. Und in solchen Situationen formulieren wir wenig stilistisch wertvolle Hilfsgebete. Wir beten einfach, Herr, Hilfe, ich will hier raus, mach ein Ende, mir stinkt's. Und nun finden wir auch in der Bibel beide Gebete, Danksagungen und Ruf um Hilfe. Und da finden wir die Psalmen der Danksagung und wir finden Psalmen mit Hilfeschreien. Und Jonas Gebet hier, was ist das für ein Gebet? Andrea, ich konnte es von deinen Lippen ablesen, ein Dankgebet, das Jona hier bringt. Und interessant ist, dass jeder Satz aus diesem Gebet das Zitat eines Psalmes ist. Und diese Psalmen, die hier zitiert werden, sind alles Dankespsalmen. Jona kannte also die Psalmen. Die Frage ist, die Gebete hier im Fisch, sind das Hilfsgebete, Hilferufe, Dankesgebete? Das entdecken wir beim Lesen. Die Psalmen, die er zitiert, sind Dankespsalmen. Das verwundert doch etwas. Man würde doch erwarten, dass, wenn jemand so in einer Situation steckt, was wird er beten? Hilfe! Ich will hier raus! Oder lass es schnell gehen! Das tut er nicht, sondern hier sind Dankespsalmen in seinem Mund. Unser Denken wäre doch wohl, dass er gerettet werden will aus dieser Situation. So betet er aber überhaupt nicht. Und was hier geschieht, finde ich recht umstürzlerisch. Wir wollen aus Stürmen und vor Fischen gerettet werden, wenn sie in unser Leben kommen. Aber was Stürme und Fische tun, ist viel eher oft, dass sie uns von uns selber retten. Wie wirkt das auf euch? Wir meinen, wer von einem Fisch geschluckt wird, braucht Rettung. Aber Jonas' Erwiderung auf den Fisch in seinem Leben ist: Ach, vielen, vielen Dank. Die Geschichte beginnt, ein Mann hat alle Möglichkeiten, er kann alles managen. Am Anfang gibt es noch zwei Willen, die dann nicht übereinstimmen, Gottes Willen und Jonas. Und jetzt, wo er im Fisch ist, ist er vor sich selber gerettet worden. Und wir erkennen in dem Gebet, Jona ist gerettet worden von seiner Kleinmut, von seiner Engherzigkeit, von seinem harten Herzen. Er ist gerettet worden von seiner Selbstbezogenheit und seine ganze Weltsicht ist zusammengebrochen. Und jetzt kann er sagen, ah, vielen Dank, Gott. Wie viele Leute kennen wir hier, die auch durch Schweres und Schreckliches gegangen sind und die sagen, dieser Sturm hat mich gerettet. Wir wollen von Stürmen und Fischen gerettet werden, aber manchmal retten sie uns. Wir widerstehen ihnen in der Regel. Wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Wir sagen, mich kriegt ihr nicht. Aber dann gibt es diese Stürme, die so viel verändern in uns. Wir setzen unsere Prioritäten jetzt anders. Wir bewerten Dinge mit einer ganz anderen Weisheit. Wir leben mit mehr Gnade, mit mehr Barmherzigkeit und würden dann vielleicht auch sagen, ich mochte es gar nicht, aber dieser Sturm hat mich gerettet, er hat mich vor mir selber gerettet. Befindest du dich in einem Fisch, verschluckt, verzweifelt versuchst du da rauszukommen? Und die Lektion könnte sein, sag nicht, Gott, hol mich hier raus, sondern frag dich, wovor werde ich hier vielleicht gerade gerettet? Und worin besteht an dieser Stelle die Einladung, mich von etwas befreien zu lassen? Wie ist es gerade bei dir persönlich? Gibt es da gerade nur gute Dinge, die geschehen, oder auch schlechte Dinge, die geschehen? Und wie wird das sein, wenn du später darauf zurückschaust? Vielleicht das, was in deinen Augen eine schlechte Sache war, hat dich aber so geformt, dass du sagst, ich habe eine Menge daraus gelernt und es hat mich in guter Weise auch von Dingen getrennt. Es hat mich aus Oberflächlichkeit geführt. Und das, was ich in meinem Leben zuerst als böse und schrecklich etikettiert habe, da hat Gott etwas Wunderbares hervorgebracht. Hast du so etwas schon einmal erlebt? Es könnte vielleicht so sein. Hast du deinen Job verloren? Willkommen in der Nähe Gottes. Was könnte die Rettung sein? Was könnte das Neues bewirken? Dieser Konflikt, der dich so unangenehm fordert. Herr, wovor soll mich das retten? Eine Beziehung ist zerbrochen. Was könnte dich das lehren? Der mir am nächsten stehende Mensch hat die Situation, als ich jetzt im Urlaub etwas krank da niederlag, genutzt, um auch mal kurz Stürme in mein Leben zu bringen und mal wieder so eine kleine Generalabrechnung zu starten. Und ich dachte danach, nachdem sich alles in mir dagegen aufgewühlt hat, als ich dann wieder alleine war, wie recht hat sie? Wie dankbar bin ich für diesen Spiegel, für das, was ich hier lernen kann. Die Krankheit, die in dein Leben gekommen ist, was könnte sie dich lehren wollen? Ich möchte mit uns beten. Herr, wir bringen vor dich all das, was in dieser Welt und in unserem Leben so verwischt, so unbestimmt ist. Und sich oft gar nicht klar abzeichnet. Es ist oft so vieles durcheinander. Jona aber betet nicht um Hilfe, sondern er dankt. Und wir wollen auch Leute sein, die immer von deiner Größe, deiner Liebe, deiner Schönheit und auch deiner Versorgung in unserem Denken erfüllt sind. Wir wollen Leute sein, die niemals denken, da bist du nicht drin. Und so bringen wir alle Dinge vor dich, Situationen, Menschen, Konflikte, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Arbeitsstellen, all das, wo wir fragen, wo bist du da? Und wir wollen dir darin begegnen, auch in der Dunkelheit, im Sturm, im Fisch. Rette uns vor allem Schwarz-Weiß-Denken, das nicht funktioniert. Bring uns zur Weisheit und zum Erkennen deiner Wege. Und wir beten das mit großem Vertrauen, dass du das in allem wirkst. Du, der Auferstandene, wirkst. So rette auch mich, Herr, von Oberflächlichen, von Engstirnigen, Hartherzigen, von dem einfach, was in dieser Welt nicht wirkt und was in meinem Leben auch kein Voranbringen wirkt. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch.